Diese Folge wird präsentiert von euch, den Hörern und Hörerinnen. Richtig gehört. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung auf Patreon. Das ist ein privates Projekt und bisher fast werbefrei. Und damit es auch noch lange so bleibt, unterstützt uns doch bitte auf unserer Crowdfunding-Aktion patreon.com/insertmoin, falls ihr eben noch nicht dazugehört. Jeder Beitrag hilft und trägt dazu bei, dass dieses Projekt noch lange, lange weiterläuft. Vielen, vielen lieben Dank an die über 350 Patreons, die bis jetzt uns so tatkräftig unterstützen. Und vielleicht werden es ja noch ein paar mehr. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge. Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und bei mir heute jemand zu Gast, der nicht oft Bart trägt, aber manchmal. Guten Morgen, Herr Stange.
Einen wunderschönen guten Morgen und ich finde es entsetzlich, dass das kleine Schnurrbart-Experiment so ziemlich das Einzige ist, was den Menschheit offensichtlich im Hirn hängen geblieben ist. Grüßt euch.
Du bist Sebastian Stange, du arbeitest im Videobereich bei der GameStar, richtig?
So ist es. Ich arbeite bei Vibedia Gaming in den Redaktionen GamePro und GameStar und da vor allen Dingen für Videos. Ab und zu schreibe ich auch mal, aber ich mache vor allen Dingen Bewegtbild.
Und wie lebt sich denn so mit einem Herr Peschke zusammen?
Ganz hervorragend.
Natürlich. Ich habe dich angesprochen, weil wir uns neulich ganz kurz auch mal in echt gesehen haben bei einem ganz ähnlichen Thema. Wir haben einen eigenen Podcast gemacht zu der Sony VR, PlayStation VR, ich sage immer Sony VR, zur PlayStation VR Experience. Da hatten wir uns ganz kurz in echt getroffen. Mhm. Jetzt habe ich gesehen, dass du auch fleißig das zweite Gerät im Bunde ausprobiert hast, nämlich die HTC Vive.
Oh ja.
Die ist jetzt in der Retail-Version erschienen, natürlich auch in eurer Redaktion. Und darüber würde ich gerne ein bisschen mit dir quatschen, jetzt wo die Version endlich fertig ist. Wir haben ja schon so ein bisschen über in letzten Gamescoms darüber berichtet, wie die Entwicklerversionen waren und so weiter. Aber spannend ist jetzt natürlich, was bietet dieses Gerät, was kann dieses Gerät jetzt, wenn es wirklich auf dem Markt ist? Ihr habt es ausführlich getestet und aufgebaut oder wie ist so da euer Stand mit der Vive?
Ja, am 5. April kam die fertige Version an und wir hatten jetzt schon so 9 Tage Zeit, uns damit zu befassen. Wir haben natürlich nicht durchgehend damit gespielt. Wir hatten ja noch andere Themen, aber es ist aufgebaut. Viele Kollegen bleiben nach Feierabend auch länger in der Firma, um sie auszuprobieren. Das ist eine riesige Neugierde, die gerade sich da um das ganze Thema dreht. Und das ist schon eine tolle Packung. Erstens ein großer Karton, aber auch ein schönes Stück Hardware. Es ist wirklich beeindruckend, was die Vive vermittelt.
Vielleicht nochmal so kurz ausholen, die Oculus Rift ist ja bei euch auch schon angekommen, gell?
Die inzwischen schon, ja, die ist vor 2 Tagen eingetroffen.
Okay, dann war die Vive tatsächlich die erste, die angekommen ist. Das war bei meinem Kollegen und Freund, bei dem ich die Vive jetzt ausprobiert habe, auch so. Der hat beide Geräte direkt quasi vorbestellt in dem Moment, als diese Vorbestellung geöffnet wurde. Und die Vive ist jetzt auch die erste, die angekommen ist. Schöne Grüße an Mo an der Stelle und danke für die Gastfreundschaft. Heute den ganzen Morgen in seiner Bude verbracht und experimentiert.
Ja, tatsächlich scheint es bei Oculus Lieferprobleme zu geben, aber auch generell ist es eine Art offenes Geheimnis, dass einfach nicht genügend Komponenten da sind, um genügend VR-Headsets herzustellen. Das ist auch der Grund, warum Sony erst im Oktober mit der PlayStation VR rausgeht. Denn das, was wir da im Rahmen dieser PlayStation Experience auf dem Kopf hatten, das waren die fertigen Produkte. Es gibt keinen Grund für Sony noch länger zu warten, außer halt genügend von den Dingern herzustellen. Ich weiß nicht, welche Komponenten es sind, die da ein bisschen bremsen. Aber wer jetzt bestellt, Rift Vive, der muss Monate warten und das ist schon ein bisschen schade.
Das finde ich auch extrem frustig, weil ich den Fehler begangen habe und gedacht habe, ich warte jetzt erstmal, bis alle 3 Versionen einen Preis haben, um mich dann vielleicht entsprechend zu entscheiden oder nochmal ein bisschen abzuwarten. Und jetzt ärgere ich mich, als eigentlich Early Adopter im Herzen, ärgere ich mich, dass ich nicht schon vorbestellt habe, weil jetzt würde ich gerne mich für ein Gerät entscheiden, ja, zwischen Oculus und HTC Vive, aber kann es gar nicht, weil es gibt ja keine Möglichkeit, das jetzt zu kaufen. Das finde ich extrem ärgerlich, wenn die Geräte dann fertig sind, aber man einfach keine Chance hat.
Als informierter Spätkäufer bist du ohnehin immer auf der besseren Seite. Du bist dann informierter, es gibt bessere Spiele. Wer weiß, vielleicht hat sich bis dahin auch schon irgendwie ein besseres Headset herauskristallisiert. Einfach von der Hardware her, muss ich sagen, sind die sich einigermaßen, die treffen sich auf Augenhöhe. Mhm.
Meinst du jetzt nur die 2-PC-Version oder auch die Sony?
Selbst PlayStation VR ist nicht vollkommen abgehängt von den PC-Headsets. Selbst das bietet einen wirklich guten Virtual Reality-Eindruck. Überlistet das Reptiliengehirn ganz genauso wie die PC-Headsets. Du hattest das Ding ja auch im Kopf. Es war ja nicht um Welten schlechter. Es war einfach nur ein bisschen grober aufgelöst, hat aber dennoch funktioniert.
Ja, ein bisschen gröber, aber insgesamt so vom technischen Entwicklungssprung fand ich, lagen da jetzt keine Welten dazwischen.
Eben. Und
Absolut
das
nicht.
finde ich ziemlich spitze. Aber wollten wir nicht über die Vive
Genau.
reden?
Reden wir erstmal über die Vive. Das Besondere an der HTC Vive, wenn man es noch gar nicht mitgekriegt hat, ist ja, dass sie eigentlich als das kompletteste Paket erscheint, gell? Wenn du die HTC Vive bestellst und sie kommt dann tatsächlich auch zu dir, dann ist eigentlich auch alles drin, was du brauchst, abseits des starken PCs. Aber im Gegensatz zur PlayStation VR, wo du dann noch Move-Controller und Kamera kaufen musst, und im Gegensatz zur Oculus, wo die Touch-Controller erst zu einem späteren Zeitpunkt kommen, ist in dem Vive-Paket eigentlich alles drin, was man braucht.
Richtig. Und das ist das Fantastische daran. In dem Paket ist alles darin, um sogenanntes Room Scale VR zu erleben, also raumerfüllende VR-Erlebnisse. Und das ist eine Qualität von Spielerlebnis, die aktuell keine andere Hardware bietet, und die ist absolut faszinierend. Da sind also zwei Laser, Infrarot-Laser-Funkfeuer beigelegt. Das sind kleine Boxen, die muss man in gegenüberliegenden Ecken des Raumes platzieren.
So ein bisschen
Dann
wie
muss
kleine
man
Kinects, oder? So, die den Raum so abtasten mit so VR,
ein
mit.
wenig. Es sind ja keine Sensoren, sondern es ist eher so ein Lasermuster, an dem sich die Sensoren in den Controllern und im Headset orientieren können. Aber der große Knackpunkt ist, und auch das Fantastische, man muss diese Spielfläche freischaffen. Es gibt Anwendungen auf Steam, die verweigern den Dienst, wenn man nicht 4 mal 3 Meter Platz hat. Das sind satte 12 Quadratmeter, in denen nichts stehen darf. Man
Oder
kann das natürlich
sollte.
trotzdem spielen, aber man gerät dann vielleicht dann tatsächlich an irgendwelche Hindernisse, weil das Spiel ein bisschen mehr erwartet. Aber sich in einem virtuellen Raum zu bewegen, pardon, sich in einem virtuellen Raum zu bewegen, hineinzugreifen, umherzulaufen, sich umzudrehen und sich dabei dank der sehr schlauen Software wirklich sicher zu fühlen und komfortabel, das ist ein unglaublich gutes Erlebnis und das bietet halt sonst nichts.
Ich habe auch erst, also ich gebe dir da absolut recht, ich habe das in dem Setup auch mit einem perfekten Setup in so einem eigenen Raum mit 4 Kameras und so auf der Gamescom ja ausprobiert. Und das ist schon unglaublich fantastisch. Ich habe es jetzt mal heute Morgen eben, wie gesagt, bei meinem Kumpel in echt auch mal ausprobiert, in dem echten Zimmer mit den entsprechenden Hindernissen. Man kann sich ja da diese Zone, in der man sich bewegt, die kann man ja auch definieren. Also wenn du jetzt, er hatte dann zum Beispiel einen so einen Eckschrank, der halt so ein bisschen reingeschaut hat, und dann kannst du dir diese virtuelle Wand ja auch aufspannen, um das an deine Gegebenheiten anzupassen. Das heißt, du läufst auch nicht Gefahr, man fühlt sich relativ sicher in diesem HTC Vive, obwohl man ja eigentlich blind durch die Gegend tastet und greift, aber man fühlt sich wahnsinnig sicher, weil in dem Moment, wo du dich einem Schrank näherst oder einem Hindernis, das sollte halt vielleicht nichts auf dem Boden liegen, aber in dem Bereich, in dem du dich dann bewegst, da bist du völlig gefahrlos, und es kommt dann wie so eine Tron-Gitterwand, wie so eine Matrix sozusagen, wenn du zu nah innerhalb von 20, 30 Zentimeter, je nachdem wie du es einstellst, an eine Wand oder an einen Gegenstand stoßen würdest. Und dann ist noch so eine kleine Sicherheitszone, sodass du eigentlich nur, wenn du irgendwie so Schwertkämpfe, Spiele machst oder so, mal in Gefahr gerätst, mal irgendwie vielleicht an den Schrank zu donnern oder so.
Das ist wirklich faszinierend und sehr elegant gelöst. Ist übrigens keine Vive-Eigenschaft, sondern das ist Teil von Steam VR, der Softwareumgebung, mit der Steam VR-Spiele umsetzt. Wer weiß, vielleicht kann man irgendwann später sogar mit der Rift diese Funktion nutzen, das sogenannte Chaperone-System. Da geht man am Anfang, wenn man das Headset einrichtet, mit dem gedrückten Trigger des Controllers einfach mal die Strecke ab, wo die Grenzen des eigenen Spielbereichs sind, wo also von oben bis unten alles frei ist. Das kann auch eine ganz krumme Zeichnung sein. Am Ende berechnet dann die Software selbst das Rechteck, das als die primäre Spielfläche genutzt wird. Und das ist wirklich faszinierend. Man gewöhnt sich wirklich an diese Sicherheit dieser leuchtenden Hilfslinien. Man kann die auch nach Belieben dann später im Menü etwas blasser machen oder etwas reduzieren optisch, wenn man sich dadurch gestört fühlt. Aber es ist
Oder
eine
dauerhaft einblenden auf dem Boden zum Beispiel, wenn man sich irgendwie unsicher fühlt. Schon gut gemacht, ja.
wirklich gut. Und dann gibt es ja auch noch eine Kamera im Headset. Das ist auch etwas, das Vive einzigartig macht. Und da kann man im Hauptmenü, man kann jederzeit eine Anwendung pausieren und in die Steam-Einstellungen gehen. Dann hat man ein kleines Kamerafenster am Controller und kann in die echte Welt schauen oder sich so eine Art Tron-Ansicht auf die Schnelle einblenden lassen, um sich nur schnell umzuschauen, wenn man irgendwas greifen
Wenn jemand
möchte.
zur Tür reinkommt oder so,
Ja.
oder die berühmte Katze, die durch den Weg läuft, mit Doppelklick, dann hat man so wie so ein Infrarotkamerasicht, so, gell? So ein bisschen wie
Ja.
bei Splinter Cell fühlt sich das an.
Ist aber auch ganz komisch, weil es nicht hundertprozentig da sitzt, wo in Wirklichkeit die Hände sind und der eigene Körper. Deswegen wird einem da ein bisschen flau in den Magen. Aber ich finde, das sind interessante Methoden, um eben die Tatsache zu negieren, dass man ziemlich hilflos ist und komplett abgekapselt von der Außenwelt. Und das kann ich mir vorstellen, ist auch ein bisschen beängstigend. Vor allem, weil man ja in VR komplett die Deckung runterlässt. Es gibt einige Kollegen bei uns, dreiste, schlimme Schlingel, die Leute, die in dieser VR-Welt eingetaucht sind, mal erschrecken oder kitzeln. Und das ist unglaublich schockierend.
Ja. Das ist das Assigste, was man machen kann. Jemanden da zu schubsen oder so. Ich wollte der Anne, die von dem Inside PlayStation Magazin, die saß vor mir auf der PlayStation VR und hat das mit dem Hai gemacht. Mhm. Das war so verlockend in dem Moment, wo der Hai kommt, ihr so in den Hals zu beißen oder mit der Hand so an den Hals zu greifen. Aber ich glaube, da kannst du Leute wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zu Tode erschrecken. Und die Geräte und du selber bist dann da, glaube ich, auch relativ in Gefahr, weil dass Leute wild um sich schlagen in dem Moment, ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, ganz ernsthaft.
Absolut. Ich bin der Meinung, wer ernsthaft VR spielen will, muss praktisch für Diskretion sorgen. Das würde ich nicht wirklich in einem abgeschlossenen Zimmer oder einfach Bescheid sagen. Haustiere dürfen da nicht rumlaufen. Kleine Kinder durch die Gegend laufen. Großer Gott, da kann was passieren.
Das Einzige, was mich an diesem, also das durch den Raum laufen, ist fantastisch. Also ich habe so ein Dungeon Crawler gespielt, mit dem man dann auch richtig so mit Pfeil und Bogen und man kann dann hinter einem Stein in Deckung gehen und schlägt dann mit Schwert irgendwie, was weiß ich, so Truhen kaputt und hebt dann den Loot auf und so weiter. Also richtig geiles räumliches Gefühl auch. Das Problem ist immer so ein bisschen noch so diese Zwischenlösung. Also es gibt halt die meisten Demos, die jetzt so dabei sind, auch die fantastische Demo selber von Valve mit der GLaDOS. Das sind ja richtig schöne Sachen dabei, auch mit dem Pfeil und Bogen und so. Mhm. Aber man merkt halt, dass das alles noch sehr in diesem Tech-Demo-Level ist. Die machen zwar schon Spaß und die sind grafisch auch toll beeindruckend und die sind auch für diese kurze Viertelstunde, die man da drin verbringt, toll. Aber meistens hält man sich ja auch in einem kleinen Raum auf. Und bei diesem Spiel habe ich dann gemerkt, wenn du dann so ein richtiges Spiel vor dir hast und du willst eigentlich durch den gesamten Dungeon laufen, dann bleibt dir nur eigentlich auch wieder die stationär, dass du stehen bleibst und dich mit diesem, ich weiß nicht, wie man diese Bewegung nennt, Locomotion oder sowas, wenn man dann immer so zeigt, drückt dann, und dann beamt man sich an die Stelle.
Richtig, das ist halt eine Gameplay-Herausforderung, eine Design-Herausforderung, die noch nicht endgültig gelöst ist. Aktuell ist es der eleganteste Weg, einfach den Spieler samt seiner Spielfläche von A nach B zu beamen. Und da gibt es sehr interessante...
Ohne Motion Sickness vor allem,
ja. Ja, und da ist tatsächlich das Beamen von einem Punkt auf den anderen besser für den Magen, als ob man irgendwie den Spieler mit dem Controller umherlaufen lässt, seinen Avatar, weil das fühlt sich nicht natürlich an. Da wird uns schlecht. Und das hat mich auch sehr überrascht. ISO hat sich inzwischen auch schon so etabliert. Letztendlich, es gibt diesen Omnix Virtuix Omni, glaube ich, das ist so eine Art, wie sieht aus wie so eine Laufhilfe für Babys, mit speziellen Sensoren an den Schuhen, wo man dann über so eine Mulde wischt mit den Füßen und damit den Eindruck hat zu laufen und sich damit fortbewegen kann. Das ist nur was für Enthusiasten und ich weiß nicht, wie viele Spiele das überhaupt ordentlich unterstützen werden.
Es ist dann halt nochmal eine Nische in einer Nische, gell? Ja. Also das wird sich, glaube ich, auch nicht durchsetzen. Aber ich glaube, da werden wir viele Experimente in Zukunft
sehen. Und das ist auch der Punkt, wo VR gerade ist. Die ganzen Geräte, die ganzen Entwickler-Kits, die ganze Entwickler-Hardware, das ist alles erst seit einigen Monaten so wirklich in der Industrie. Natürlich hat Oculus die First-Party-Studios und schon eher versorgt. Und natürlich konnte Valve eine richtig beeindruckende Demo bauen, weil Valve die Vive mitgeschaffen hat. Aber für die Branche im Großen ist jetzt der Startschuss gefallen und deswegen gibt es nicht sehr viel mehr als kleine Experimente, kleine Spielereien und das mag Leute enttäuschen und ich bin auch der Meinung, es wäre schön gewesen, wenn es eine wirkliche Killer-Applikation für VR schon zum Start geben würde. Andererseits kann man jetzt praktisch live miterleben, wie dieses neue Medium, und das ist wirklich ein komplett neues Medium, das hat nichts mehr mit gewöhnlichen Spielen zu tun, wie das jetzt langsam von den Entwicklern auf der Welt begriffen wird und welche Lehren sie daraus ziehen, welche Genres sich entwickeln werden, das ist super spannend.
Also wie du sagst, in dem Moment, wo man da vor GLaDOS steht, es ist wirklich nur so eine reine selbstablaufende Demo. Das ist eher so ein beeindruckendes Beispiel, was Virtual Reality für Ingenieure leisten könnte.
Oh ja.
Da kommt dann dieser Roboter rein aus dem Multiplayer-Modus von Portal 2, dieser kleine Dicke. Und dann sagt GLaDOS oder sagt die Computerstimme sagt so, du bist jetzt dafür da, ihn zu reparieren. Und dann ziehst du ihn so auseinander. Extrusion Map oder irgendwie sowas nennt sich das doch, oder? Wenn man so...
So eine Explosion.
Ja, so eine Explosionsansicht hat. Das sieht so geil aus. Also man steht ja wirklich in diesem Raum und man guckt in diesen Roboter rein und fummelt dann da mit seinen Werkzeugen rum. Das ist fantastisch. Und dann bricht so der Raum auf und GLaDOS kommt rein. Und warst du auch so erschrocken, wie groß GLaDOS ist?
Ja, größer als man sich's vorstellt. Und das ist ja auch eine Möglichkeit bei VR. Mit Virtual Reality hat man ein intuitives Gefühl für die Größenverhältnisse. Das sind Dinge, die kann ein Monitor einfach nicht vermitteln und das wirkt. Und deswegen sehe ich auch Virtual Reality gar nicht mal so groß im Spielebereich. Ich denke mal, das wird auch auf die nächsten 10 Jahre hin eher so eine kleine Nische, ein kleiner Teil der Gaming-Industrie sein. Aber sag mal, wenn es um Ingenieure geht, Architektur, 3D-Design, Visualisierung, all solche Sachen, überall, wo Häuser gebaut werden, wo Autos designt werden, ich bin mir sicher, innerhalb weniger Jahre wird VR der absolute Standard sein für alle Leute, die irgendetwas konstruieren in 3D.
Ja, alles, was mit Visualisierung und Konstruktion und so zu tun hat. Einfach weil du einfach dieses räumliche Gefühl ist wirklich nicht zu unterschätzen und man kann das auch, wenn man selber nicht erlebt hat, auch ganz schwer vermitteln, gell?
Nein, das
Man
geht
merkt
nicht.
es in dem Moment, in dem ersten Moment, in dem man in diesen virtuellen Raum reinkommt. Ihr habt das auch in eurem im Video gesagt, man greift intuitiv an diese Controller und man gibt es so ein Stöckchen-Demo oder so. Man kann ja richtig auch jonglieren. Man schafft es ja auch, Stöcke in der Luft zu werfen, wieder zu fangen, ohne da groß drüber nachzudenken. Es ist wirklich so intuitiv, wie halt die Benutzung der eigenen Hände auch ist. Da sind diese Touch-Controller, ich weiß nicht, wie die bei HTC Vive heißen. Ist im Prinzip das gleiche wie die Move-Controller bei Sony. Die sind so dermaßen genau und gut, dass du wirklich einfach drin bist in diesem Ding und du denkst da gar nicht mehr groß drüber nach.
Ja, gleichzeitig limitieren diese Controller ja auch den Spieler ein Stück weit. Oculus legt ja ein Xbox One Gamepad bei, was ein sehr traditionelles Gameplay erlaubt, und den Vive-Controllern fehlen beispielsweise Analog-Sticks. Es gibt nicht sehr viele Tasten. Sehr viel muss über dieses Multifunktions-Touchpad in der Mitte der Controller gelöst werden, die ähnlich wie beim Steam-Controller halt verschiedenste Funktionen haben. Aber das ist auch ungewohnt und manchmal vermisse ich tatsächlich so ein bisschen klassischere Steuerungsmethoden. Das ist alles sehr haptisch, das ist alles sehr interaktiv, aber gleichzeitig macht das ja auch gerade den Reiz der Vive aus, dass es eben die fortschrittlichste VR-Erfahrung ist, die dieses Jahr auf dem Markt sein wird.
Findest du das so, dass es jetzt die fortschrittlichste ist, also wenn die
Touch-Controller
kommen?
Bei den Touch-Controller kommen ja aber die Tatsache, dass eben, es gibt ja immer diese bei allen, was Elektronik angeht, Konsolen und im Spielebereich, wenn es nicht jedem Modell beiliegt, sagen wir mal bei Konsolenzubehör wie iToy, wie Move, dann wird es nicht wirklich Erfolg haben. Und ich finde es wichtig und richtig, dass bei Vive wirklich, dass jeder Vive solche Controller beiliegen, dass jeder Entwickler davon ausgehen kann, dass die Spieler das haben. Und deswegen halte ich das für sehr clever. Es ist vielleicht nicht fortschrittlich, eher zukunftsgewandt. Weil das ist definitiv die Zukunft von VR. Mit einem Controller VR zu spielen, fühlt sich cool an. Es ist unglaublich immersiv und spannend, aber es ist nicht die Zukunft.
Und diese stationären Dinge, da macht das Gamepad aber dann irgendwie schon auch wieder mehr Sinn. Also diese
Klar,
Sachen, die wir
klar.
auch bei Sony gespielt haben, sowas wie Battlezone, Eve Valkyrie und so, das kann man natürlich auch alles mit der Oculus machen, mit dem normalen Gamepad. Es funktioniert natürlich auch mit der Vive, theoretisch. Also
Ja.
es gibt ja ein paar Sachen, die sind jetzt halt noch Oculus-exklusiv und manche Sachen sind dann irgendwie Vive-exklusiv und so weiter. Das ist ja immer so. Gibt es ja auch schon erste Plugins, die jetzt irgendwie die
Oh
API
ja.
umschreiben, damit die beide funktionieren auf den anderen Plattformen entsprechend auch. Da wird es auf dem PC, auf der PC-Plattform immer irgendwelche Tricks oder Tweaks geben, um sowas zu machen. Weil technisch unterscheiden die sich ja so gut wie gar nicht. Also
Das sind Nuancen.
ja. Hast du die aktuelle Oculus schon aufgehabt? Weil dieses Gitter, was wir im Sony-Podcast besprochen haben, dieses Fliegengitter nenne ich es jetzt mal, also die Schwarzfläche zwischen den Pixeln, die hatte ich jetzt erwartet bei Sony, ehrlich gesagt, weil der Preis ja deutlich niedriger ist. Je dichter natürlich diese Linsen, nicht die Linsen, die Displays sind, desto teurer wird es natürlich auch. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Vive das beste Bilderlebnis bieten würde. Ich habe jetzt die finale Version der Oculus noch nicht aufgehabt. Gibt es da einen großen Unterschied deiner Meinung nach? Weil man
Das
sieht dieses Gitter ja immer noch bei der Vive.
Display ist die Achillessehne der ganzen VR-Geschichte. Da gibt es das meiste Potenzial nach oben und das ist auch der größte Kompromiss, den die Hardware dieses Jahr macht. Sony hat halt nur ein 1080p-Pixel, das wird dann auf beide Augen verteilt. Die haben aber RGB-Subpixel, das heißt, für jedes einzelne Pixel gibt es drei kleine Rot-Grün-Blau-Pixel, weswegen diese Gitterlinien nicht so auffallen. Das wirkt eigentlich ganz, das würde man irgendwie durch ein sehr durchsichtiges Pergament schauen. Das ist ein ganz witziger Effekt. Vive und Rift haben höhere Auflösung, das sieht man auch den Spielen an. Generell die auch ein bisschen mehr Grafik Power dahinter haben, der Gaming-PC, der für Vive und Rift nötig ist, ist halt stärker als der für Rift. Ja. Aber die haben auch beide, ja, der Fliegengitter-Effekt würde ich gar nicht mal sagen, sie haben aber auch andere Eigenheiten. Und zwar gibt's bei Vive, da sieht man gerade bei weißem Text auf schwarzem Grund und ähnlichen Kontrastunterschieden, sieht man das Fresnelmuster der Linsen ein wenig durchscheinen. Dann schimmert so und dann schimmern so gekrümmte Linien rings um dieses Objekt. Bei der Rift gibt's einen ähnlichen Effekt, nur dass es eher so glatte Lensflares sind, die von innen nach außen strahlen. Also das sind so visuelle Artefakte, mit denen müssen wir in der ersten Generation leben. Und da gibt es das größte Potenzial zur Verbesserung. Darauf kann man sich konzentrieren und dann nervt es einen. Aber man kann das auch ganz schnell vergessen. Und so immersiv wie VR ist, vergisst man das dann schnell, nach wenigen Minuten.
Man vergisst es vor allem, wenn es gut gemacht ist.
Ja.
Also bei wenn die Grafiker wissen, mit was sie da arbeiten, dann vergisst man das sofort. Also ich habe Lucky's Tale jetzt gespielt, eben gerade mit diesem Plugin auf der Vive.
Das hat echt?
Auch funktioniert. Ja. da tut man einfach so, also man sagt einfach der Vive, du bist jetzt eine Oculus und dann konnte man es trotzdem starten. Hat aber nicht mit allen Sachen funktioniert. Und Lucky's Tale zum Beispiel ist ja so ein Plattformer, wo man quasi so von schräg oben auf so ein Mario 64 Plattformer guckt. Und das ist ja alles so Comic-Grafik, sieht so ein bisschen aus wie Conker's Bad Fur Day in Leap. Und da vergisst man dieses Gitter sofort, man vergisst irgendwie auch, dass man die Pixel erkennt. Also das ist einfach so putzig und so charmant und man hat so viele Details zum Gucken, dass man das komplett vergisst und einfach drin ist in dieser Welt.
Ja.
Auch bei diesem Dungeon Crawler, den ich da hatte, der hatte so eine World of Warcraft Optik mit so, weißt du, mit so groben Kanten und so. Das war alles wunderbar. Bei der Valve-Demo auch, weil die einfach sehr technisch gut gemacht war, fand ich.
Die ist charmant. Das ist so wichtig. Das zieht einen so rein. Wenn es da schon ein paar Charaktere gibt, die gut vertont sind, dann vergisst man so viel von diesen technischen Unzulänglichkeiten, die vielleicht sonst stören würden.
Ja. Und dann habe ich dieses Realities ausprobiert.
Das ist
so eine Demo, wo du blickst auf so eine Weltkugel und es ist von so einem Tübinger Studententeam, glaube ich, oder so. Das
ist ein Dreimann-Team aus Deutschland. Die sind jetzt zurzeit im Silicon Valley in einem Incubator eines die Brütkammer eines Risikokapitalgebers, Boost VR, Boost VC heißt das. Die investieren aktuell in Kryptowährungen und VR-Unternehmen. Und die sind jetzt auch gestartet mit Fotogrammetrie, mit eingescannten Orten. Das kann eine Kirche sein, das können die Belitzer Heilstätten sein, ein angenehm vergammeltes Krankenhaus.
Das war geil.
Und die sind super. Da kann man umherlaufen und das Hirn glaubt, ich bin jetzt da. Und das ist alles echt und besteht lediglich aus einem zusammengestitchten, ja, aus Fotos, aus unzähligen Fotos.
Also man kennt diesen Begriff jetzt aus Star Wars Battlefront zum Beispiel. Da haben sie das ja auch gemacht, oder?
Ethan Carter hatte auch Assets.
Das auch fantastisch aus.
Aber das ist eben tatsächlich so, dass die diese Räume lediglich abfotografiert. Die haben sie sicher auch einen großen Aufwand gemacht. Die haben nachher noch ein bisschen rumgetrickst.
Sogar unter der Bahre war sogar Texturen. Also unter so einer Liege hat man extra
und nochmal geguckt. Dafür, dass dieser Raum ausschließlich von einem Algorithmus zusammengepuzzelt wurde. Und das haben sie, die haben gesagt, die haben da nichts getan. Die haben nicht selber noch rumbauen müssen. Die haben da einfach schlaue Algorithmen. Es gibt noch andere Unternehmen. Es gibt noch ein neuseeländisches Unternehmen, die was Ähnliches machen. Da gibt es auch einen riesen Run auf den, der das in Zukunft machen wird. Aber das ist gratis auf Steam erhältlich mit ein paar Demo-Inhalten. Ich weiß nicht, wo die Reise für die hingeht, aber das ist unglaublich beeindruckend, einfach an einen fremden Ort gebeamt zu werden.
Da sieht man noch, dass die erste Version noch technisch deutlich Luft nach oben hat. Also wir haben immer dann dieses Mirroring angehabt, sodass man es eben auf dem normalen PC-Monitor von außen sieht. Und von außen denkt man ja, das ist ja, boah, fuck, es ist fotorealistisch, ja, wenn du es auf einem normalen Monitor siehst. Und in der VR ist es schon beeindruckend, wenn du dann in so einem großen Kirchturm stehst oder so und einfach diese Dimensionen hast. Aber von der Texturauflösung verliert es natürlich dadurch auch so wieder so ein bisschen. Also es ist schon noch so, da ist schon noch viel Luft nach oben.
Ja, anhand der Beispiele, da siehst du auch so ein bisschen die Evolution ihres Systems. Ich glaube, sie haben mit dieser Burg, die Außenaufnahme irgendwo von einer Burg in Deutschland, ist eine der frühesten Scans. Da sieht man auch ganz grobe Auflösungen. Da sind zum Teil auch nur Drohnenbilder benutzt worden. Und die Heilstätten Belitz, da hat man auch die höchste Auflösung in den Texturen, weil das ist, wo sie die meiste Zeit reingesteckt haben, wo sie ihr System am weitesten verbessert haben. Ich bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Und ich denke auch, dass das ist auch ein Aspekt, dieser ganze virtuelle Tourismus.
Oh ja.
Man stelle sich vor, man könnte in dieser Qualität die das Innere der Sphinx einscannen und dann jedem erlauben, sich da in aller Ruhe umzuschauen. Großartig, Museen, ja, oder das Oval Office einfach. Das
kannst du ja mit so Gamification-Elementen ja auch noch wunderbar ausschmücken. Ja? Mhm. Dass du so durch die Sphinx läufst, durch die echte Sphinx oder durch die Pyramiden oder irgendwelche alten Grabkammern oder so und da dann halt irgendwie noch ein bisschen Loot einsammelst und Informationen nebenbei noch bekommst. Also so dieser ganze Edutainment-Charakter. Oder dass du halt sagst, ganz klassisch, ich habe jetzt hier noch einen Reiseführer in meiner Sprache, der halt als virtueller Avatar mit mir rumläuft und mir Dinge erzählt.
Das ist großartig. Ja. Da gibt's auch noch Matterport, die machen auch sowas in der Art. Die machen eine Art Google Earth für Immobilien. Die haben praktisch eine Hardware, die rollt man so Segway-artig durch ein Haus, das man verkaufen will und danach kann man sich's praktisch in VR angucken. Und das hilft, wenn man ein Haus in VR eingescannt hat, kann der potenzielle Kunde wirklich ein Gefühl dafür bekommen, wie es aussieht von den Dimensionen, ob es ihm gefällt, ob die Räume mit ihm sprechen und das eben auch auf der anderen Seite des Erdballs.
Also man merkt schon, so diese Experimente, die sind gerade noch absolut im Vordergrund. Eins, was mir auch total gefallen hat, war diese FUBAR-Show oder wie die hieß. Das war so ein amerikanischer Moderator, der so aus diesem Umfeld von, wie heißen die, diese Mythbusters. Der hat irgend so eine Tested-Show oder so, wo die auch so Dinge ausprobieren. Und der hat quasi jetzt eine virtuelle Talkshow in VR, wo die einfach nur so ganz grobes Motion Capturing von sich machen und der unterhält sich mit den zwei Entwicklern von Camposanto, die Firewatch gemacht haben. Und das Interview wird dann im virtuellen Raum geführt, also die selber sind dann auch mit VR-Helmen ausgestattet und unterhalten sich in der Kabine oben von Firewatch, in diesem Fire Tower. Und unterhalten sich dann und greifen dann und du stehst selber als Beobachter mit drin und schaust diesen drei virtuellen Max Headroom Charakteren, die haben so eine ganz grobe, absichtlich so eine stilistische Aufmachung, und du hörst den drei zu, wie die sich halt gegenseitig befragen und interviewen, und dann hebt er quasi so diese Schreibmaschine auf und dieses Funkgerät und dann redet er drüber, wie der Designer das Ding modelliert hat, und es ist wie so ein Entwicklerkommentar gucken, aber du stehst selber mit im Raum mit diesen Leuten und dann wechselt auch die Perspektive, dann bist du halt auch mal im Studio, im Virtuellen mit denen und so weiter, und da ist, glaube ich, noch sehr viel Potenzial. Also gerade in den Leveln mit dem Designer rumzulaufen und denen dabei zuzuhören, wie sie gewisse Dinge gemacht haben, das war super. Gibt's auch kostenlos auf Steam gerade.
Stimmt, das habe ich noch nicht ausprobiert, aber da sprichst du was an, was unglaublich beeindruckend ist. Und ich glaube, einer der Kernpunkte, weswegen Facebook einfach mal 2 Milliarden locker gemacht hat für Oculus, VR wird dann richtig magisch, wenn ein anderer Spieler mit im Raum ist. Ja. Und zwar nicht im eigenen Raum, sondern in derselben VR-Welt, wenn man diese Erfahrung teilen kann. Das ist so viel besser als ein Skype-Chat, als irgendwie Teamspeak oder sich per Webcam anzuschauen. Unser Reptiliengehirn wird durch VR erstaunlich gut überlistet. Wir glauben einfach, dass wir jetzt in dieser Welt sind. Wir wissen zwar intellektuell, das ist alles nicht echt, aber das Hirn glaubt, dass wir empfinden Schwindel, wir können die Größenverhältnisse einschätzen. Gruselige Dinge machen uns ernsthaft und echt Angst. Und genauso empfinden wir, wenn es nur ein ganz grober Avatar ist, der ist echt, das ist eine richtige Person. Und wenn dann auch noch durch ein Mikrofon, eher durch 3D-Audio wirklich von da spricht, dann akzeptiert man das. Und das ist dann tatsächlich ein Gefühl von Intimität und Nähe, die kann kein Skype-Chat und nichts anderes herstellen. Nicht mal Podcasts.
Ja, ich sehe schon, die Zukunft von Insert Moin ist also, dass wir uns im VR-Raum treffen und das dann in VR publishen zum Angucken. Also gar nicht mal so weit hergeholt, gell?
Und es ist eine fast schon zum Verzweifeln eine Herausforderung für uns, also Leute, die über VR sprechen und reden und irgendwie den Leuten das vermitteln wollen. Wie macht man das? Videos, Bilder, Beschreibungen, das alles kann es nicht wirklich vermitteln, was VR tut. Letztendlich müsste man über VR in VR berichten, aber dann muss man sich dann plötzlich mit 3D-Engines beschäftigen und weiß der Gott noch.
Also aber ich glaube wirklich, dass die VR-Let's Plays in Zukunft und VR-Reviews durchaus auch in VR stattfinden müssen. Wie ist noch die Frage, aber so diese Show, die musst du mal angucken, die geht, glaube ich, schon so ein bisschen in die richtige Richtung. Und wenn man dann quasi den Zuschauer mitnimmt in einem bestimmten Level, um ihm dort bestimmte Dinge zu zeigen, die das Spiel besonders gut machen,
das wird eine Herausforderung. Aber stell dir mal vor, du bräuchtest dann eine Software-Kamera, so praktisch ein Fraps für VR, was auch noch in 360 Grad aufnimmt.
Das muss ja interaktiv auch noch ein bisschen sein, ja eben.
Ah, das ist, oh Gott, oh Gott.
Du musst ja eigentlich die Engine des Spiels haben.
Ja, ganz genau.
Das wird kompliziert, ja.
Ja.
Aus spielerischer Sicht war ich aber noch ein bisschen enttäuscht, aber gar nicht mal so arg, weil ich es eigentlich fast schon erwartet hatte, weil es jetzt halt so der Start ist. Ich habe jetzt aber noch nicht so was, das Gleiche, was ich bei der Sony-Veranstaltung auch gesagt habe. Es sind alles schon ganz coole Ansätze, aber so trägt sich das auch über mehrere Stunden. Also ich hätte gern so ein richtiges volles Spiel jetzt mal schon gesehen. Und das ist bei der HTC Vive, auch wenn jetzt die Steam-Liste schon relativ voll ist, da ist aber auch wahnsinnig viel Schrott dabei, da sind wahnsinnig viele Experimente dabei und so richtig große Spiele, die sind dann manchmal auch noch nicht so richtig optimiert. Also ich habe zum Beispiel das Descent mal kurz ausprobiert. Descent,
Das neue, das Remake,
ja genau, diese
Reboot.
Reboot-Geschichte. Und da merkt man halt, also da wird es dir relativ schnell, relativ schlecht, weil du halt einfach merkst, so, bei Lucky's Tale zum Beispiel habe ich mal so ein Interview gesehen, die haben Stunden und Wochen und Tage damit verbracht, diese Kamerafahrten so hinzukriegen, dass es sehr angenehm und sanft für den Körper irgendwie sich anfühlt. Ja, so ganz langsame Bewegungen. Und bei Descent habe ich dann absichtlich eben als Kontrastprogramm gestartet, weil da kannst du ja, oben und unten gibt es da ja nicht. Du bist ja wirklich im schwerelosen Raum als Raumschiff, kannst gucken, wie du willst, kannst fliegen, wie du willst, kannst drehen und rollen. Das war schon echt belastend, aber man merkt halt auch, das war jetzt noch Early Access und so, so richtig dafür ausgelegt ist es noch nicht.
Nee,
Und da
und
fehlt mir derzeit noch so ein bisschen der Ausblick. Wo sind denn die Walking Simulator für VR?
ja, das stimmt. Walking Simulator, das ist ein Genre. Also, obwohl das ein schlimmer Begriff ist, da hat sich mal Adam Ort sehr ausgekotzt bei mir, als ich diesen Begriff
Ist auch
verwendet
schlimm, der
habe.
Begriff, aber es passt
Ja.
noch besser jetzt mit HTC Vive, gell?
Genau. Eindrückliche, immersive Erfahrungen, wo
Ja.
gar nicht mal so viel Gameplay nötig ist, das ist definitiv das Erste, was wirklich erblühen wird. Aber so wirklich komplexe, große Spiele, die fehlen tatsächlich. Es gibt als ein so ein Subgenre gibt es den VR-Modus von allem, was Simulation ist. Also jede Rennsimulation, jede Flugsimulation der nächsten Jahre wird optional mit VR spielbar sein. Und das ist eine fantastische Sache. Ich denke, gerade Simulationsfans
So, das wäre
werden
eben so
zu den
Geschichten, ne?
glücklichen Early Adoptern gehören. Und dann gibt es halt noch so arcadige Spiele wie Radial G, das ist so eine Art Wipeout-Klon, oder auch Eve Valkyrie. Das sind halt ja in sich schon echte Spiele, die haben Mechaniken, die haben Upgrade-Systeme, die haben verschiedene Strecken, Highscores, aber da wird eigentlich dann doch nicht mehr so viel Tiefe geboten. Ich komme gerade von einer Runde Eve Valkyrie, das habe ich gerade gespielt mit der Oculus Rift und ich habe das Tutorial gespielt, was wirklich interessant ist, wo mir auch ein bisschen schlecht geworden ist und dann merke ich, der Rest des Spiels ist Deathmatch. Online. Es gibt keine weiteren Missionen und das hat mich so enttäuscht. Ist natürlich klar, die mussten zum Start irgendwas haben, es war wenig Zeit.
Klar, aber da
Und
jetzt eine
es.
Kampagne wie früher die X-Wing versus
Ja.
TIE Fighter
Ach,
Game
das
und
wäre so
so,
gut.
das kommt sicherlich auch noch
Wird
alles,
es,
aber
ja.
es ist jetzt halt gerade so diese Diskrepanz zwischen, da ist die neue Technik, es gibt noch keine Spiele, wenn es aber keine neuen Spiele gibt, gibt es nicht genügend
Ja.
Installer-Base, oder? Also ich meine,
Ja.
diesen Schwung muss jetzt diese Technik irgendwie schaffen.
Ja, und da müssen, und ich denke auch, das wird passieren, da stecken jetzt auch sowohl Oculus als auch Valve als auch Sony genügend Kohle in neue Projekte, dass da, ich denke mal, in ein, zwei Jahren wirklich der Katalog gut genug ist, dass jeder dabei ist. Zumal es dann auch noch die Smartphones gibt. Und dieser VR-Markt ist so, oder dieser Begriff VR ist so groß. Ich denke, viele, viele, viele Leute werden über Smartphones in Zukunft da reinkommen.
Über Gear VR und
Weil
so.
über Gear VR und LG hat für das G5, glaube ich, jetzt auch schon so einen VR-Adapter
Ich
angekündigt.
warte noch was fürs iPhone. Da gibt es nur die
Mit
Cardbox.
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird Apple da auch was tun. Und
Ja.
ich denke, dann fällt es den Leuten leichter, wenn sie ohnehin zu dem Smartphone greifen, sich dann noch das verhältnismäßig billige Zubehör zu kaufen. Diese Erfahrungen sind doch lange nicht so von der Qualität so gut wie das, was Vive und Rift bieten. Aber der Effekt, dieses Überlisten unseres Stammhirns, den bringen die locker. Und wenn es dann bloß 360-Grad-Filme von New York oder irgendwelchen Erwachsenengeschichten sind,
Ja.
auch noch so eine Sache wie VR-Porn könnte eine der Triebfedern sein für das Medium.
Ja, vor allem für den Handymarkt, glaube ich, da wird
Ja.
das richtig boomen.
Ja.
Weil da hast du auch das störende Kabel nicht die ganze Zeit, was dich wieder so dran. Also, das hat mich bei HTC Vive jetzt echt gestört. Dadurch, dass du auch rumläufst, es war auf der Gamescom auch schon so, da wird sicherlich auch noch Ideen oder Lösungen geben. Man gewöhnt sich auch dran, aber man hat trotzdem immer so dieses, mit dem Bein, so dieses Rumgescharre am Boden,
Ja.
das Kabel unter den Füßen, weil man dreht sich dann halt auch manchmal irgendwie mal im Kreis, weil man sich umguckt und dann läuft man an der Stelle weiter, wo man was sieht und dann muss man sich selber manchmal auch so dran erinnern, dreh dich mal wieder in die andere Richtung zurück und lauf dann erst, damit du nicht übers Kabel stolperst. Und das wird man aber auch nicht so schnell wegkriegen, das
Der
Problem.
aktuelle Tipp in den einschlägigen Fanforen lautet, mit einem kleinen Karabiner das Kabel
An der Decke.
am hinteren Gürteldurchlass der Hose zu befestigen, sodass es
Cool.
dann automatisch schon immer nur über den Hintern läuft und man das nicht so, das ist auch ganz nervig, wenn es auf der Schulter liegt oder so
Ja,
über den
klar.
Arm fällt und ach, ja. So, bis Virtual Reality in Gaming-Qualität, also in High-Res mit richtig guter Grafik drahtlos wird, dauert es bestimmt noch 10 Jahre.
Locker. Bis dahin macht es aber dennoch Spaß, gell?
Oh ja, es ist eine tolle Sache.
Ich fand das Gerät relativ schwer. Also
Ja.
ich habe schon jetzt so ein bisschen so Nackenziehen.
Von allen drei großen VR-Headsets, also PlayStation VR, Oculus Rift, und Vive, ist Vive definitiv das unbequemste
Und
und
das
schwerste.
Schwerste und das Schwitzigste, fand ich.
Ich habe mal den Kollegen Rohe nach einer langen Zock-Session das Headset abgenommen und wollte mir schnell was angucken, was er mir gezeichnet hat, und mir dann den vollgeschwitzten Schaumstoff ins Gesicht zu drücken.
Ich mache
Das
mal das
war
Geräusch
richtig,
nach.
ja, das war eklig. Das war unangenehm. Und ja, man kann natürlich, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, auch mit allen Modellen, da bin ich mir sicher, einen guten, komfortablen Level finden. Die Art und Weise, wie wir mit diesen Headsets umgehen, und zwar alle halbe Stunde hat das jemand anders auf dem Kopf, und der Raum, in dem wir es benutzen, wird auch für andere Sachen genutzt. Das ist denkbar unpassend und falsch. Eigentlich muss man sich das in aller Ruhe aufbauen, für sich selbst das perfekte Setup finden, sei es von den Display-Einstellungen und den Augenabstand, das kann man ja bei den Headsets auch einstellen, oder eben den Stirnbandbefestigung, da gibt es ja sehr viel Justierbereich über der Vive beispielsweise. Das habe ich jetzt kürzlich erst gelernt. Kann man auch die einzelnen Displays vor- und zurückschieben, um gegebenenfalls irgendwelche Augensachen auszugleichen.
Ist schon Hightech auf jeden Fall,
Das
ja.
muss man sich halt für sich selbst gut einrichten und dann niemand anders ranlassen.
Ja,
Dann
aber so
hat man
eine Vive
richtig
ist ja
Spaß
eh eine
damit.
Sache, die man installiert.
Oh
Das ist
ja.
ja unglaublich aufwendig. Also da haben
Ist es.
natürlich die mobilen Geräte, die Sony VR und Oculus den ganz klaren Vorteil, dass du setzt die auf und kannst im Prinzip loslegen. Die Oculus hat so eine kleine Kamera, die Sony auch. Und du kannst sie trotzdem nach hinten umdrehen, es funktioniert ja trotzdem.
Ja,
Du hast
das
natürlich nicht
stimmt.
dieses räumliche Erlebnis, aber bei der Vive, also mein Kollege hatte da jetzt echt einiges an Aufwand betrieben, da diese zwei Kamerapylonen da aufzustellen und zu befestigen. Ne?
Es liegen Wandhalterungen dabei. Also wer sich, das ist auch eine gute Idee, sie schön weit oben zu befestigen. Also man kann sich schon mal die Bohrmaschine zur Seite legen und damit rechnen,
Sind
vier
sogar
Löcher zu
Dübel
bohren.
dabei beim Paket.
Ja.
Apropos alles dabei, gell?
Und dann muss man halt noch insgesamt 5 Netzteile werden der Vive beigelegt. 3 davon müssen verbunden sein für die Verteilerbox, für die jeweiligen Infrarotlaser-Leuchtfeuer, die Lightroom-Boxen, wie die heißen. Und da gibt es noch 2 USB-Netzteile zum Laden der Controller. Aber mein lieber Mann, das ist eine Infrastruktur, die muss man erstmal aufbauen und irgendwie gescheit in die eigene Wohnung integrieren.
Ja. Fernseher brauchst du ja zum Glück nicht. Also es muss ja auch nicht im Wohnzimmer oder im Arbeitszimmer sein, aber es muss halt irgendwie trotzdem zum PC hinkommen und dann ist da halt wieder das Nadelöhr. Also du kannst auch nicht sagen, ich baue mir das in meiner Abstellkammer nebenan oder im Keller oder so auf, weil das muss ja trotzdem am PC angeschlossen sein.
Deswegen liebäugle ich gerade mit dem Thema Gaming-PC ausschließlich für VR, weil das könnte eine schöne Brücke sein zwischen den räumlichen Anforderungen und der Tatsache, dass der Gaming-PC meistens nicht einen 12-Quadratmeter-Raum hinter sich hat, der leer ist. Und da habe ich auch schon die Hardware gefragt. Wir haben noch was rumliegen, werde ich demnächst mal probieren, ob aktuelle Gaming-PCs VR packen oder nicht.
Ja.
Äh,
Also
Gaming-Notebooks meine ich.
ich habe es jetzt mit einer 79, GTX 79 und es lief gut.
Ja.
Also hatte jetzt keine großen Probleme. Klar, besser geht immer. Ich glaube, bei 90 Frames pro Sekunde pro Auge ist Idealzustand.
Richtig.
Das
Den
schafft die
sollte man auch
79,
halten.
glaube ich, nicht bei allen Sachen.
Das ist ja das Interessante. Plötzlich haben wir so eine Art Konsolenzustände, weil sich sowohl HTC Vive als auch Rift, als auch Oculus für eine Mindestsystemanforderung für das gesamte Leben für den Lebenszyklus des Produkts geeinigt haben. Also auch wenn es in Zukunft bessere Grafikkarten rauskommen, müssen die Spiele stets auf diesem Setup mit 90 Frames laufen.
Ja.
Und das ist interessant. Plötzlich gibt es ja diesen Stillstand, den es beim PC so noch nie gab.
Stimmt, ja. Aber es tut der VR-Geschichte, glaube ich, ganz gut, ja.
Anders geht es nicht. Man
Ja.
kann nicht den Markt dermaßen zerreiben. Und das ist auch die Gefahr, wenn jemand ein VR-Spiel startet und sein PC reicht nicht aus. Bei der Oculus bekommt man dann eine Warnung. Aber wenn man jetzt beispielsweise irgendwie 1 Jahr lang oder 2 Jahre lang gut hätte spielen können, und man das neueste Spiel, was man sich runterlädt, bringt einen dann, weil es ruckelt, Übelkeit. Das darf nicht passieren.
Nee.
Das ist auch eine Lektion, die ich aus einem wunderbaren Talk zur GDC, zur Game Developers Conference mitgenommen habe. Oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie die Dame hieß, aber sie hat sich, ich glaube, um Bullet Train von Epic, diese Tech-Demo, diese beeindruckende,
Ah,
gekümmert.
ja.
Und sie hat gemahnt, jeden Entwickler, der derzeit an VR arbeitet, sein Produkt könnte es sein, das den Erstkontakt zwischen einem neugierigen Konsumenten und dem Medium VR darstellt. Und das ist die eine Chance, das Ding überzeugend rüberzubringen oder für jemanden für immer kaputt zu machen.
Ja. Wenn du einmal da so ein Kotzerlebnis hast, dann hast du, glaube ich, für immer ein ungutes Gefühl dabei.
Ja, und das ist
unglaublich Verantwortung für alle, Indie-Entwickler auch, die da Zeug hochladen, oder auch AAA-Entwickler natürlich. Ja.
Und deswegen ist es manchmal gar nicht mal so schlau, sich mit diesen Homebrew-Sachen zu beschäftigen, mit diesen Demos, Experimenten, Prototypen oder mit irgendwelchen Warpx-Treibern normale Spiele dazu zu zwingen, in VR dargestellt zu werden. Das ist witzig und spannend, was da aktuell auf dem PC gerade geht. Aber es
man
ist
kann sogar über den Dolphin-Emulator N64 in Virtual Reality spielen.
Ja.
Solche Geschichten.
Aber das ist da spielt man mit dem Feuer. Und das ist nichts, was unerfahrene Leute zum allerersten Mal probieren sollten. Also man kann ja tatsächlich bei VR so praktisch sich eine Hornhaut entwickeln, also einen stählernen Magen. Also es wird immer besser.
Finde ich schon auch, gell? Das kriegt man schon auch mit, ja. Also man gewöhnt sich dran, klar. Die Augen gewöhnen sich da sehr schnell dran, finde ich. Wenn man eh nicht irgendwie auf Motion Sickness nicht allergisch reagiert, ist die HTC Vive sowieso relativ bekömmlich, sage ich jetzt mal. Also auch für Einsteiger, die da wissen, dass sie irgendwie, dass ihnen eher schlecht wird, für die ist die HTC Vive, glaube ich, auch am besten, weil da die Demos oder die Geschichten ja eher auf diese Räumlichkeit sich belaufen. Genau. Und da hat man diese Motion Sickness Problematik eigentlich nicht.
Nee. Und auch ich glaube auch die Tatsache, dass man eben diese Controller vor sich hat, die sich exakt da befinden, wo man sie in der Hand hält, in der virtuellen Welt. Und das ist auch so eine Art Anker, habe ich den Eindruck. Das hilft ein bisschen, sich selbst zu positionieren. Und ansonsten gibt es immer noch den guten alten Seefahrertipp, Ingwer. Ingwer hilft gegen Seekrankheit.
Ja, immer ein Glas Ingwer-Tee nebendran haben. Mhm. Da gibt's auch diese Helme, wo man so Dosenbier oben reinstellen kann mit Strohhalm.
Ob das noch unter die oder über die Vive passt.
Ob man Flüssigkeit so nah an der Vive haben möchte, ist was anderes.
Ja. Das klingt nach einem Spiel mit dem Feuer.
Was kostet die jetzt 900 irgendwas oder so?
Mit Versand, ich glaube 961 Euro.
Das ist schon eine Stange Geld, wenn man dann noch 900 Euro für den Gaming-PC rechnet, wobei man das kann man jetzt auch vielleicht diskutieren, ob man das
berechnen also sollte, manche haben diesen PC zu Hause, manche brauchen lediglich eine neue Grafikkarte, manche müssen komplett um- und aufrüsten.
Ja, und für Sony brauchst du ja auch eine PS4, also so ist es ja nicht. Die sind schon relativ nah beieinander im Endeffekt.
Also Sony hat dann schon das mit Abstand preiswerteste Komplettpaket, weil sowohl der Zuspieler kostet ungefähr die Hälfte, als auch das Headset kostet ungefähr die Hälfte. Aber es ist dennoch nicht billig, dieses Jahr in VR einzusteigen.
Nee. Würdest du es denn jetzt empfehlen? Das kann man fast ganz schwer nur sagen irgendwie. Gell?
Ach, wir haben heute ein Video online gestellt mit unserem Fazit zur HTC Vive, wo wir mit vollem Herzen sagen, können wir es dieses Jahr empfehlen? Also können wir jetzt die Vive empfehlen? Wir sagen leider nein, aber wir wünschen uns, dass sich möglichst alle eine kaufen, denn das gibt dann gute Gründe für die Entwickler, mehr Spiele zu machen.
Also aus reiner Kaufberatungssicht kann man eigentlich nur sagen, das macht wahnsinnig Spaß, das Ding. Wenn man das Geld dafür hat, kann man das natürlich machen. Aber es ist halt noch nicht richtig gut befüllt, der Katalog.
Und also, wenn jemand das habe ich auch schon, da wiederhole ich mich jetzt, aber ich muss das einfach von mir lassen. Wenn jemand diese Neugier hat, dieses Interesse an VR, diese Faszination, wer das einfach von Anfang an miterleben will, wie sich dieses Medium entwickelt, bei Gott, der wird mit seiner Vive nicht enttäuscht sein. Und ich bin auch der Meinung, jeder sollte sie zumindest mal ausprobiert haben. Jeder, der hier diesen Podcast hört und sich denkt, diese VR-Geschichte. Es gibt VR-Meetups, es gibt Leute, die jetzt mehr und mehr diese Hardware haben werden. Sei es Gear VR, sei es die Rift, die Vive oder auf irgendwelchen Events die PlayStation VR. Leute, seht zu, dass ihr es ausprobiert, dass ihr vom süßen Nektar von Virtual Reality kostet und auch nur ein Gefühl dafür bekommt, was das ist, weil wir können es nicht vermitteln. Das muss man einfach selbst erlebt haben und ich finde, das ist wirklich ein magischer Moment und der berührt jeden bis jetzt, den ich gesehen habe, der sowas ausprobiert hat, auch wenn den Leuten schlecht geworden ist. Sie haben begriffen, warum das so ein großes Ding ist. Ja. Und ich finde, da sollte man proaktiv versuchen, das irgendwie hinzubekommen und selbst auszuprobieren.
Und diese Meetups gibt es wirklich. Also es gibt eben so engagierte Menschen wie eben diesen Mo, bei dem ich heute war. Am 30. April veranstaltet er zum Beispiel auch hier in Freiburg so ein Meetup. Das heißt, alle, die irgendwie aus der Ecke hier sind, können mich da auch treffen. Da werde ich auch vor Ort sein. Da werden dann vielleicht sogar schon auch die neue Oculus da sein. Also die Vive wahrscheinlich sehr sicher. Und aber die Oculus gibt's auch in der DK2, wie der Kollege Veit zu sagen mag, ist da auch aufgebaut. Also da gibt's Meetups, in München gibt's auch solche Meetup-Geschichten.
Genau.
Und so. Das ist einfach eine Community, die ganz stark wächst. Und wie du schon gesagt hast, man hat so ein bisschen so das Bedürfnis, den Leuten das auch einfach zeigen zu wollen, gell? Weil es einfach so ein faszinierendes Erlebnis ist.
Das ist ja auch einer der Dominik Escoffier, einer der Mitbegründer von Realities, diesem Fotogrammetrie-Startup, über das wir vorhin gesprochen haben. Der hat
Deutsche, die müssen wir mal einladen in den Podcast.
Ja, ja. Die aktuell wohnen sie noch im Silicon Valley, aber sie müssen, das Visum endet so im Juni, so zur E3 ungefähr dürften sie wieder zu Hause sein. Mhm. Und dann kannst du dir dann mal jemanden schnappen. Da ist auch der Dominik hat ursprünglich in der PR gearbeitet oder im Produktmanagement für einen Spielehersteller. Und er gehörte halt zu den frühen Jüngern von VR. Der hat sehr früh schon diesen Reiz erkannt und dann wirklich eifrig in seiner Freizeit für News geschrieben, eine Seite mitgegründet, die sich mit VR beschäftigt, VR-Meetups organisiert und dann ist er selbstverständlich letztendlich in einem Startup gelandet. Das ist auch eine spannende Zeit für alle, die sich gerade irgendwie verwirklichen wollen. Jetzt sind die Chancen da. Dieser Markt ist noch nicht besetzt.
Also faszinierend. Ich würde ja heute sofort bestellen, wenn ich wüsste, es wird jetzt kommen. Das ärgert mich ja so. Also da hoffe ich mal, dass sich da jetzt schnell was tut. Wir werden den Markt beobachten. Ich glaube, die haben auch ein starkes Interesse daran, die Produktion entsprechend voranzutreiben. Aber momentan sind sie, glaube ich, eher überrannt, oder? Oder haben die einfach nicht geplant, dass da so viel Rücklauf kommt, so viel Nachfrage kommt?
Das mit der Nachfrage war eigentlich absehbar, so beliebt wie auch die Dev-Kits von Oculus waren, die man auch bestellen konnte. Da gab es jetzt mehrere verschiedene Modelle. Es scheint tatsächlich nicht schneller zu gehen in Sachen Hardware, aber mein Gott, die Weltwirtschaft hat auch den Boom der Smartphones irgendwann abgefedert und wir können uns jetzt jederzeit eins der Top-Modelle kaufen. Ich denke, in ein paar Jahren ist auch das besser geworden. Ich meine, wer schlau ist, der kauft sich in 2 Jahren in die ganze Sache rein. Das oder ist
nächstes
wie
Jahr. Nächstes
oder
Jahr
nächstes Jahr wahrscheinlich schon. Ich vermute, die Hardware wird schneller iterieren, als es bei Konsolen der Fall ist. Ich denke, alle 2 bis 3 Jahre werden neue Modelle erscheinen, einfach weil so viel Luft nach oben ist. Und wenn man sich die erste Welle spart, dann hat man gleich von Anfang an vielleicht mehr Spaß dran. Aber
also mein Plan ist ja jetzt mit der ersten Welle in die Sony VR einzusteigen, weil es einfach ein bisschen günstiger ist. Mhm. Und die, glaube ich, auch den Vorteil hat, dass sie halt wirklich nur für eine Plattform entwickelt wird.
Ja.
Von daher da einen kleinen technischen Vorsprung dadurch rausholt, softwaretechnisch, und dann mit der zweiten Iteration in Oculus oder Vive einzusteigen. Vive fehlt mir einfach der Platz hier. Da sind die Mieten zu teuer in Freiburg, aber die Oculus warte ich, glaube ich, noch eine Version ab.
Ist ein guter Plan. Und ich bin auch noch ein bisschen zögerlich. Ich habe mein Rechner ist absolut nicht in der Lage, VR zu stemmen. Und ich will lieber noch warten, was mit den neuen Grafikkarten von AMD und Nvidia passiert. Ob AMD mit dem neuen Zen-Prozessor nicht vielleicht ein Riesenbrett macht, was ich dann lieber in meinem PC haben will. Also aktuell bin ich noch so.
Aber warten am PC geht ja immer. Das ist ja das Gemeine daran. Ja. Man kann ja immer warten. Und wenn dann das neue Zeug da ist, gibt es wieder eine Ankündigung für was Neues. Und natürlich wird es auch eine dritte und eine vierte Iteration geben.
Ich also weiß.
Irgendwann muss man ja einsteigen. Aber vom Spielekatalog her, finde ich, kann man noch ein bisschen warten gerade.
Ja, ja. Aber man sollte es dennoch irgendwann tun.
Ausprobieren auf jeden Fall.
Mhm. Ausprobieren jetzt und dann irgendwann selbst dabei sein.
Gut. Und du hast ja das Glasbüro bei euch, wo man sich zum Affen machen kann.
Oh Gott, es existieren so peinliche Bilder und Videos von mir.
Der und das Döler, Schöne. Der Herr Döler, der Arsch, hat mich beim Sony VR fotografiert, wie ich mit offenem Mund wie so ein Depp da sitze, weißt du, mit der Brille auf und so.
Typisch Döler.
Ja.
Das macht er gern.
Ja. Aber man merkt es auch nicht. Man staunt dann wirklich und hat dann wirklich den Mund offen, wie so, also Kinnlade runtergeklappt im wahrsten Sinne.
Das ist das Schöne daran, selbst wenn man irgendwie am Rande durch die Kopfhörer mitbekommt, dass da jemand lästert, die sehen es nicht.
Ja.
Aber man selbst, man ist drin, man versteht, warum man da gerade auf allen Vieren auf dem Boden rumkriecht. Das ist auch bemerkenswert. Die Spiele überzeugen einen davon, dass man jetzt auf dem Boden rumkriechen muss, weil man diese virtuellen Wände für respektiert. Man läuft um Dinge herum, man weicht Dingen aus. Geht nicht anders.
Und man geht in Deckung. Deckungsshooter könnten da durchaus ein Revival erleben. Das macht echt Spaß, hinter so einem Stein zu knien und damit Pfeil und Bogen davor zu schießen.
Ja.
Gut, in diesem Sinne, wir verweisen natürlich noch auf das GameStar-Video mit dir und Johannes. Und ich bin gespannt, was sich die GameStar Game Pro in Zukunft einfallen lässt, wie man VR-Titel für das Publikum wieder bringt. Das wird einer deiner Aufgaben sein.
Großer Gott. Jetzt machst du mir Druck zum
Jetzt seid ihr den Feierabend versaut.
Nein, wir leben in großartigen Zeiten. Das möchte ich einfach noch feststellen. Ich bin absolut begeistert und glücklich, genau in diesem Zeitpunkt Spielredakteur zu sein. Sowas Cooles ist seit den 3D-Spielen nicht mehr passiert. Also
genau,
den
damit habe ich es neu
Polygon-Spielen.
Dieser Sprung, wir haben das neulich bei der PS4 beim Launch gesagt, es sind zwar tolle Geräte, aber es fehlt so dieser Evolutionssprung. Mhm. Und genau dieses Gefühl habe ich jetzt eben, seit ich das erste Mal VR ausprobiert habe, dass genau so eine neue Dimension im wahrsten Sinne des Wortes sich wieder geöffnet hat, wie damals von 2D auf 3D.
Ja, spitzenmäßig. Damit können wir es beenden.
Damit beenden wir es. Grüße nach München. Dank.
Grüße nach Freiburg.
Und lass dich nicht schubsen im virtuellen Raum.
Ich versuch's. Ciao.
Ciao.